vom Pfingstwochenende her. Und vielleicht darf ich dich einmal fragen, hattest du schöne Pfingsten? Ja? Das ist ja so, dass ich denke, in unserer Gesellschaft, wenn man unsere Mitbürgerinnen fragt, dann freuen alle sich über solche Feiertage wie Himmelfahrt und Pfingsten, weil es einen zusätzlichen freien Tag gibt. Aber die meisten, tatsächlich die meisten, haben überhaupt gar keinen Plan, was sich dahinter verbirgt. Ich kann mich daran erinnern, in meiner aktiven Fußballerzeit, ich kam ins Sportlerheim, das waren Vorbereitungen auf ein Spiel, und dann wurde ich gerufen von zwei Mitspielern. Joschi, komm mal rüber, du müsstest das doch wissen. Und dann, oh, worum geht's denn? Was passierte eigentlich zu Pfingsten? Ich habe mir gedacht, ist das eine ernst gemeinte Frage oder wollen die mich gerade auf den Arm nehmen? Aber wenn man schon überlegt, Himmelfahrt ist ja auch nicht Himmelfahrt, sondern Vatertag. Und das wird ja auch alles irgendwie umgemodelt. Woher sollen die Leute wissen, was Pfingsten war? Eigentlich müsste ich euch richtigerweise fragen, hattet ihr begeisterte Pfingsten? Geisterfüllte? Es geht ja schließlich um das Ereignis schlechthin, Pfingsten. Ich würde sagen, es ist irgendwie so die Krönung vom Evangelium, oder? Als Gott seinen Heiligen Geist geschenkt hat, Ausgießung des Heiligen Geistes. Heiligen Geist geschenkt, das klingt ja riesig und das ist es auch. Aber apropos, wie bekommt man eigentlich den Heiligen Geist geschenkt? Und ich denke, wir sind da sprachfähig, weil wir ja Heilige Geist beschenkt sind. Den Heiligen Geist geschenkt, das macht die Bibel ganz klar, bekommt man, wenn man von Neuem geboren wird, von oben geboren. Dieses, was die Bibel mit Wiedergeburt bezeichnet. Wenn jemand eine Bekehrung erlebt, also umkehrt von seinen eigenen Wegen und sein Vertrauen in Jesus setzt, die Vergebung seiner Schuld für sich akzeptiert, das, was Jesus am Kreuz getan hat, was für ein großartiges Ereignis. Und Jesus die Verfügungsmacht über sein eigenes Leben gibt. Das ist schlichtweg biblisch Bekehrung. Und da geschieht etwas, was nicht von dieser Welt ist. Das war schon damals für die Gelehrten nicht so ganz klar. Also dieser gelehrte Nikodemus, der viel wusste, der konnte nicht so ganz verstehen, was Jesus meinte mit diesem von Neuem geboren, von oben geboren werden. Ich kann doch nicht wieder in den Leib meiner Mutter kriechen, das geht doch nicht. Jesus, wir sind hier zwei erwachsene Männer, erzähl mir mal keinen Humbug. Und Jesus berichtete ihn von dieser geistlichen Geburt, von dem, was nicht von dieser Welt ist. Und dann kommt etwas, das ist überragend. Wenn jemand diesen doch so schlichten Schritt geht, aber den wichtigsten und profoundesten in deinem Leben, der alles auf den Kopf stellt, der dir eben eine neue Identität gibt, nämlich Kind Gottes zu sein, ich weiß ja meinen biologischen Geburtstag, den kenne ich, kann ich in meinen Pass gucken, den feiere ich auch jedes Jahr. Ich feiere aber auch meinen geistlichen Geburtstag. Ich bin auch wiedergeboren. Und das ist das Größte, was es gibt auf Erden. Und was dann passiert, in dem Moment, wo ein Mensch wiedergeboren wird, da zieht der Heilige Geist in diese Person ein, nimmt Wohnung in ihr, heißt es, und zieht nicht mehr aus. Ist kein flüchtiger Mieter nach dem Motto, so jetzt hast du dich aber schlecht verhalten, das entspricht nicht dem Willen Gottes, nun verpiesel ich mich. Nein, du kannst ihn betrüben, aber er bleibt. Der Heilige Geist zieht ein, das ist überragend. Das ist das Beste, was es gibt. Manche sagen ja, Mensch, wäre Jesus bloß noch hier auf Erden. Die hatten das viel besser, als Jesus mit ihnen auf Schritt und Tritt ging. Ja, der war auf Schritt und Tritt mit einigen, mit den Zwölfen und mehr. Aber Jesus war dann auch nur an einer Stelle gleichzeitig. Und Jesus hat gesagt, ich muss gehen, damit etwas Größeres kommt. Damit ich den Heiligen Geist sende. Ey, wir leben in dieser Zeit, von der Jesus sagt, das ist größer, das ist besser. Denn der Heilige Geist wohnt in dir, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und deswegen lesen wir 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Schreibt Paulus an die Korinther oder im Römerbrief. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie der Heilige Geist führt. Und wir lesen auch ein paar Verse weiter hier im Römerbrief. Denn diejenigen, die von Gottes Geist geleitet werden, die von Gottes Geist bestimmt werden, die sind Gottes Kinder. Paulus schreibt in die Korinther, 1. Korinther 2, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Der Heilige Geist, der erklärt dir das, der zeigt dir das, der öffnet dir deine Augen für diese wertvollen Dinge. Die Welt, und wenn wir von der Welt sprechen, müssen wir ja wissen, was meint die Bibel mit der Welt? Das ist eigentlich die Menschheit in ihrer Ablehnung gegenüber Gott, gefangen in ihrer Ablehnung gegenüber Gott. Die Welt kann diesen Geist nicht empfangen. Johannes 14, da sagt Jesus den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also schlichtweg, ein Leben als Christ ohne den Heiligen Geist ist gar nicht möglich. Es ist nicht möglich. Leider ist es aber doch möglich, als Christ zu leben und dem Heiligen Geist nur einen gewissen Raum zur Verfügung zu stellen, mich ein wenig von ihm bestimmen zu lassen oder vielleicht auch nur ein bisschen in seiner Kraft zu leben. Das ist möglich. Das finde ich frustrierend. Aber so ist es. Paulus schreibt an die Galater und er ist fast aus dem Häuschen. Galater 3, Vers 3, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt kommt eine spannende Frage. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Wir denken, nee, das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Aber er sagt, in der eigenen Kraft könnt ihr es doch nicht vollenden. Ihr habt mit dem Heiligen Geist begonnen. Und ihr braucht den Heiligen Geist für alles, was jetzt passieren soll. Du kannst aus eigener Kraft keine Hoffnung haben. Du kannst aus eigener Kraft keine wirkliche Charakterveränderung erfahren. Du kannst aus eigener Kraft keine Wunder Gottes erleben, weder in dir noch durch dich. Du kannst aus eigener Kraft keine Führung Gottes erleben. Noch so sehr du dich anstrengst, das Reden Gottes, darüber verfügst du nicht. Das kannst du nicht machen. Für Paulus ist die Sache glasklar. Wer mit dem Heiligen Geist gestartet ist, klar lebt er auch in seiner Kraft, ist doch klar. Normal. Natürlich lässt er sich vom Heiligen Geist führen. Das ist doch gar keine Frage. Und dennoch muss er das den Galatern aber sowas von ins Stammbuch schreiben hier. Und ich vermute uns auch. Wir brauchen das auch immer wieder vor Augen geführt zu bekommen. Wir kommen gerade vom Pfingstfest. Und ich sage euch, das Leben mit dem Heiligen Geist zu führen, ist das beste Abenteuer, was es auf dieser Welt gibt. Es gibt nichts Besseres. Das Problem ist nur, es ist kein Automatismus. Manchmal denken wir, wupp, auf die Schiene gesetzt, nun geht's los. Schön mit dem Heiligen Geist unterwegs. Es ist kein Automatismus. Es ist nicht einfach nur, läuft. Es braucht immer wieder meine Entscheidung, meine Bereitschaft, dass ich mich dafür öffne. Der Heilige Geist ist ja eine Person, die dritte im Bunde. Ne? Wir haben ja den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und wir dürfen tatsächlich, klingt ein bisschen komisch für manche, mit dem Heiligen Geist eine Freundschaft kultivieren. Vielleicht hast du noch nie zum Heiligen Geist gesprochen, aber der Heilige Geist ist auch eine Person, mit dem wir sprechen können. Vielleicht ist es dir geläufiger, zu dem Vater zu sprechen oder zu dem Sohn Jesus. Und ich möchte dich heute mal dafür gewinnen, dieses Bild ein bisschen zu erweitern. Auch dreieinig, trinitarisch, zu denken und zu beten. Und ich möchte dir Geschmack drauf machen, mit dem Heiligen Geist Zeit zu verbringen. Mit ihm Gemeinschaft zu haben und sich von ihm führen zu lassen. Es gibt ja diesen wunderschönen Segnungsvers, 2. Korinther 13, Vers 13 am Ende. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters. Und was sei mit uns allen? Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wir dürfen mit ihm eine Gemeinschaft gestalten und leben. Das ist etwas, zu dem wir eingeladen werden. Der Heilige Geist möchte uns führen und geistliche Frucht in uns und durch uns entstehen lassen. Seid ihr da bei mir? Ja, ich freue mich darüber. Das ist so gute Nachricht. Es gibt diesen Schweizer Theologen und Professor fürs Neue Testament, inzwischen schon etliche Jahrzehnte verstorben, Adolf Schlatter. sagt vielen von euch etwas. Ich habe von ihm dieses Zitat schon mal in einer Predigt gebracht. Das ist mir bei der Predigtvorbereitung bewusst geworden. Und ich will es wiederbringen, weil ich finde das so auf den Punkt gebracht mit alten Worten, aber dennoch sowas von mega pointiert. Geh, sagt mir Paulus, geh dahin, wo dich der Geist leitet. Bleibe nicht unbeweglich liegen, obwohl du siehst, was recht und gut ist, weil der Geist dein Auge hell macht und obwohl sich der Wunsch deines Herzens vom Geist bewegt, nach dem streckt, was er dir zeigt. Bewege dich, weil der Geist dich bewegt. Wolle, weil und wie der Geist das Wollen in dir schafft. Handle, da der Geist dir dazu das Vermögen gab. Den Geist zu haben, hilft dir nicht, sondern der Leitung des Geistes zu gehorchen und dem reinen Trieb des Glaubens und der Liebe untertan zu bleiben, entschlossen und ganz. Das ist die Lösung der Frage, die ernst und groß aus meinem Christenstand entsteht. Ich finde, das ist echt ein gewaltiger Pflock, den er hier mal einschlägt. Also, alleine den Heiligen Geist zu haben, super, ich gratuliere dir, aber ist das das Ende oder der Anfang? Damit beginnt doch erst alles. Das wäre so, als wenn man vor dem Traualtar sagt, ah, jetzt ist man schön in den Hafen der Ehe eingelaufen. Das ist ein Bild, was ich überhaupt nicht ertragen kann. Das ist so, als ob man sagt, und jetzt angekommen. Und ich denke, das Einzige angekommen ist, dass für alle anderen Frauen oder Männer die Tür nach hinten geschlossen ist. Ich habe mich jetzt entschieden, du und wir zu zweit, bis uns der Tod trennt. Aber in den Hafen der Ehe einlaufen? Raus aufs Meer, Mensch! Auf das abenteuerliche Meer, dafür ist doch das Schiff da. Und nicht in den Hafen der Ehe und dann, wenn sie nicht gestorben sind. Das klingt ja wunderbar. Und manchmal ist es so, dass ich denke, wir werden Christ, wir werden gläubig, wir geben unser Leben Jesus und empfangen den Heiligen Geist und laufen in den Hafen von was weiß ich auch immer ein. Und ich denke, hey, Leute, geh, beweg dich, wolle, handle. Jetzt geht's doch erst richtig los. Sich von Gott führen lassen und der Heilige Geist, die gehören untrennbar zusammen. So wie Topf und Deckel. Herz und Seele. Oder wie man so schön norddeutsch sagt, Arsch auf Eimer. Es passt einfach. Es passt, es geht nicht anders. Es ist nicht anders zu denken. Der Heilige Geist ist ja so ein bisschen wie ein eingebautes Navi. Aber ihr wisst, wie es mit Navis ist, ne? Also, ich weiß oft besser als mein Navi. Und wenn wir die sogenannte Apostelgeschichte lesen, wird in diesem Zusammenhang eines schnell klar. Dieses Buch geht natürlich um die Apostel, aber eigentlich geht es um den Heiligen Geist. Und es müsste viel treffender heißen, dass die Heilige Geistgeschichte und nicht die Apostelgeschichte. Es beginnt alles mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Der schenkt dann Freimut, ganz natürlich von Jesus zu berichten, für Menschen zu beten, sich für Gott, von Gott einsetzen zu lassen und dabei Zeichen und Wunder zu erleben. Und zwar ganz unverkrampft, ehrlich, echt, fröhlich, frei. Der Heilige Geist befreit von Ängsten, von Druck. Und er ermöglicht dieses, was wir so schätzen, einfach befreit, Christsein zu leben, mit Ausstrahlungskraft. Das muss der Paulus später auch nochmal dem Timotheus sagen, ne? 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns übrigens nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Ein Geist der Freiheit. Und ich liebe diese Formulierung in der Apostelgeschichte, wenn es rund um den Heiligen Geist geht. Und ich nehme euch mal ein paar mit rein. Einfach schlaglichtartig aus der Apostelgeschichte. Beispielsweise, während eines Gottesdienstes in Antiochia sprach der Heilige Geist: Beauftragt mir Barnabas und Saulus mit dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und das ist dann Paulus' erste Missionsreise und der Beginn des dritten Teiles von Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ne, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, werdet meine Zeugen sein, erstmal in Jerusalem, erster Teil, in Judäa und Samaria, zweiter Teil, bis an die Enden der Erde, dritter Teil. Der beginnt hier. Und der Heilige Geist sprach. Wie sprach er denn? Mich hat eine Jugendliche gefragt, also wir haben ja unzählige Jugendliche auf diesem Buju gehört, haben wir euch vorhin berichtet, und eine fragte mich danach unter Tränen: Hat Gott dir das gerade wirklich alles gesagt? Dann habe ich gesagt, naja, guck mal, wenn er es so gesagt hätte, wie du mir gerade etwas sagst, dann hättest du es doch auch gehört, oder? Er hat es mir nicht so laut gesagt, aber er hat es mir innerlich gesagt. Ich habe es wahrgenommen. Ich habe das von Gott empfangen und das gebe ich dir weiter. Und scheinbar macht das für dich gerade ganz viel Sinn. Ja, hundertprozentig. So. Aber wie sprach der Heilige Geist? Steht da nicht. Aber es war scheinbar sehr deutlich. Und in Kapitel 15 der Apostelgeschichte lesen wir von einem ganz entscheidenden Ereignis. Und das betrifft uns, die wir hier sitzen, ganz elementar. Das war die sogenannte Apostelversammlung in Jerusalem. Paulus und Barnabas waren noch in Antiochia und dann trat so eine Streitfrage auf. Muss man sich beschneiden lassen und dies und jenes, ne, Gesetz zu halten, bevor man denn wirklich mit Jesus leben kann? Das reicht doch nicht einfach nur so, sich bekehren und Heilige Geist und dann zur Familie Gottes. Das geht nicht. Das geht doch nicht. Sehr kontrovers diskutiert. Paulus und Barnabas machten sich nach Jerusalem auf und wollten die Gemeindeleitung befragen. Und auch dort löste diese Auseinandersetzung natürlich großes Verwirrung, große Diskussionen aus. Und das letztendliche Ergebnis, dass die Heiden genauso durch die Gnade gerettet sind wie die Juden und man solle sie nicht belasten, wenn sie sich zu Gott bekehren. Und dann kommt wieder so ein herrlicher Heilige Geistsatz. Und da steht, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen. Es gefällt dem Heiligen Geist und uns, ich finde das super. Das ist so Teamwork, ne? Also der Heilige Geist und ich, also wir haben uns da mal in die Augen geschaut und das ist dabei rausgekommen. Das gefällt uns, Daumen hoch, geliked. Und dann nach einigen Tagen sagte Paulus zu Barnabas, lasst uns wieder aufbrechen in alle Städten, indem wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Und dann beginnt die zweite Missionsreise. Und dann lesen wir weiter und weiter und weiter, wie Paulus, wie Barnabas, wie all diese Menschen, die sich aufgemacht haben, vom Heiligen Geist geführt worden sind. Und zwar in einer Weise, die fast manchmal ein bisschen strange klingt. Ich lese euch mal ein paar Verse aus dem 16. Kapitel. Da steht, als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. Da wurden die Gemeinde im Glauben gefestigt und nahm täglich an Zahl zu. Halleluja. Und jetzt, sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien. Und dann steht da, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es nicht zu. Übrigens, synonym in der Bibel, wenn der Heilige Geist steht, steht manchmal auch der Geist des Vaters. Der Geist Jesu ist einfach auch ein Hinweis auf diese Trinität. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Und ihr merkt schon in diesen Versen, Paulus und seine Mitstreiter, die waren erstmal komplett bewegt von Jesus, von diesem befreienden Evangelium. Und davon ließen sie sich in Bewegung setzen, wie eben von Adolf Schlatter dieses Zitat. Ne? Natürlich, wenn der Heilige Geist mich in Bewegung setzt, dann bewege ich mich, dann handle ich, dann gehe ich, dann denke ich, dann rede ich. Aber wie machten sie das? Sie hielten sich immer wieder dem Geist Gottes hin. Und auf seine Impulse hin gingen sie Schritte. Der Heilige Geist ist ja, wie es dem Wesen Gottes entspricht, ein Gentleman. Und das ist mir wichtig, hier bei diesen Versen zu sagen. Wenn es heißt, er ließ nicht zu, was habt ihr da denn bitte für Vorstellungen? Wie denkt ihr, ließ der Heilige Geist es nicht zu? Da ist kein gewaltsames Drängen oder irgendwie so eine brachiale Art irgendwie, auch nur ein Hauch davon, die Rede. Sondern ein sehr intensives Aufmerksammachen. Ein Zeigen. Da gab es wahrscheinlich einen inneren Eindruck. Da gab es einen Frieden. Da gab es etwas, was so klar war, dass die Jünger Jesu wussten, also hier ist das Navi aber von höchster Stelle eingestellt. Ob man diesen Impulsen vertraut und ihnen folgt, das ist immer noch die eigene Entscheidung. Gentlemen. Gott redet zu uns normal. Das ist so. Gott redet zu uns. Also da ist die Bibel ja auch unmissverständlich. Jesus sagt zum Beispiel, ich bin der gute Hirte und die Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Weil ich rufe sie bei ihrem Namen und sie hören meine Stimme und folgen mir. Normal, normal. Das ist nicht, ja, ein paar Schafe, die sind so super Schafe, die kriegen das hin. Die meisten, die gehen einfach in die Irre. Nein, das ist normal für Jesus. Also Gott redet und wir hören. Aber wie reagieren wir denn darauf? Also Paulus und Barnabas, die machten sich auf und die hatten definitiv eine Agenda. Aber sie ließen sich trotzdem auf die Führung des Heiligen Geistes ein. Und der Heilige Geist führte. Und wie? Er verwehrte, er ließ zu, er ließ nicht zu, er lenkte die Reiseroute, sogar durch eine Erscheinung bei Nacht, eine Vision. Ihr Lieben, wir haben einen hochaktiven Gott, der mit einem hochaktiven Heiligen Geist führen möchte. Entspannt, aber sehr, sehr kraftvoll. Das hat mich mit am meisten bewegt beim hörenden Gebet auf dem Bujo. Das Reden Gottes war immer sehr persönlich, sehr präzise und es war sanft und kraftvoll zugleich. Das kann nur Gott. Das kann nur Gott. Wie geht das? Dass du dich im tiefsten Kern gesehen weißt, gerufen weißt, geführt weißt und das so eine Kraft entfaltet, aber was du damit machst, ist doch deins. Du bist nicht einfach geschnappt und irgendwo hingesteckt, wo du auf keinen Fall sein willst. Nein, was für ein Gottesbild wäre das? Und das Ganze geschieht ja im normalen Unterwegssein im Alltag. Allerdings müssen wir unsere Antennen auf Empfang gestellt haben und Gott gegenüber unsere Bereitschaft auch ausdrücken, wirklich von ihm zu empfangen und von ihm auch gebraucht werden zu wollen. Dass Gott ein redender Gott ist, dass er durch seinen Heiligen Geist führen und wirken will. Die Bibel ist klar, wir erleben das immer wieder, aber bei manchen Christen ist es teilweise unbekannt und etlichen noch ungeheuer, dass sie so ein bisschen zögernd sind und deswegen auch teilweise eine andere Lehre vertreten und sagen, ah nee, das hat in der Apostelgeschichte aufgehört. Ist nicht mehr für heute. Es gibt einen sehr profunden Bibelkenner und Professor am Dallas Theological Seminary, von dem haben einige von euch gehört. Sein Name heißt Jack Deere. Der war solcher Überzeugung und er lehrte es entsprechend. Hat gesagt, das hat in der Apostelgeschichte aufgehört. Das Reden Gottes, die Kraftwirkung des Heiligen Geistes war für damals, für die Gründung der ersten Gemeinde. Und das lehrte er mit einer Inbrunst so lange, bis er es selber erlebte. Und dann schrieb er zwei sehr empfehlenswerte Bücher. Überrascht von der Stimme Gottes und überrascht von der Kraft des Heiligen Geistes. Das sind zwei Bücher, die empfehle ich euch mal. Und ich habe mal ein Zitat von ihm mitgebracht, was mich sehr bewegt. Er hat gesagt, ich glaube, dass Gott ständig zu uns redet, durch Eindrücke, aber viele Christen haben sich selbst darin trainiert, diese Eindrücke zu ignorieren. Wir verknüpfen sie mit Gefühlen und haben gehört, dass Gefühle schlecht sind oder wenigstens nicht zuverlässig. Menschen, die logisch denkend und analytisch sind, westliche Kultur, sind starke Menschen. Stark. Menschen, die ihre Gefühle wahrnehmen, sind schwach. Und unser stolzer Verstand sagt uns, dass alles, was wissenswert ist, durch unseren Intellekt geprüft werden muss. Und jetzt sagt er einen ziemlichen Hammer. Manchmal muss Gott unser Vertrauen in unseren eigenen Verstand erst wegnehmen, sodass er mit uns reden kann. Und versteht mich nicht falsch, wir brauchen unseren Intellekt, wir brauchen unseren Verstand. Herzlich willkommen mit eurem Verstand hier in unseren Reihen und an den Bildschirmen. Den geben wir bitte nicht an der Garderobe ab. Aber worauf vertrauen wir? Die Sprüche sagen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern auf den Herrn von ganzem Herzen, so wird er dich recht führen. Also den Verstand brauchen wir, Halleluja für unseren Verstand, wir sollen mit unserem Verstand Gott anbeten. Aber ist das letztlich meine Quelle und mein Prüfungsorgan zu sagen, nur das, was mein Verstand mir erklärt, dann gute Nacht. Dann können wir sagen, wir laufen in den Hafen irgendwo ein und betüdeln uns und sagen, das reicht. Nein, wir wollen dem Geist Gottes vertrauen und nicht unserem Verstand. Das ist so viel größer. Und wie redet denn Gott? Er redet ja so vielfältig. Zum Beispiel durch eine innere Stimme, wie ich das eben beschrieben habe. Oder einen inneren Eindruck, ein Bild. Ich liebe das, wie im Lukas-Evangelium am Anfang von dem Simeon die Rede war. Dieser Mann war fromm, gottesfürchtig, wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm. Und dann, hört mal, was dann über ihn geschrieben wird, ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Da steht ja nicht wie. Er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und dann kam ein Tag, er hat gewartet über Jahre, dann kam ein Tag und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und dann kam er, nahm Jesus und pries Gott. Und fantastisch, was da steht. Wie sah dieses Anregen des Heiligen Geistes denn aus? Keine Ahnung. Das heißt, ich kann mir das vorstellen. Aber es steht nicht geschrieben, wie konkret. Aber scheinbar war Simeon ein Mann, der mit dem Heiligen Geist lebte, stand da. Und der war wohl trainiert darin, Gottes Impulse wahrzunehmen. Weil ansonsten, wenn du nur Gottes Stimme hören möchtest, bei Partnerwahl, bei Berufswahl und wo du wohnen sollst, ich kann dir garantieren, die wirst du nicht hören. Die wirst du nicht hören. Bei so großen Biggies, so großen Issues, da sagst du, hä? Als ob du dann sagst, oh ja klar, jetzt, ich frage zwar nie, aber jetzt weiß ich bei dieser großen Entscheidung sofort. Das ist etwas, was wir im Alltag trainieren müssen. Wir müssen uns trainieren. Wir müssen die Stimme so gut kennen, wie du am Telefon, jetzt hast du ja immer auch schon auf deinem Handy, wer anruft, ne? Aber normalerweise, anonym, du nimmst ab und weißt sofort, wer dran ist. Die Stimme erkennst du sofort, wenn du mit ihr vertraut bist. Wenn nicht, dann nicht. Wer ist da nochmal? Simeon war trainiert. Dem war das klar. Auf Anregen des Geistes. Der Heilige Geist hat zu ihm gesprochen und er ging, war ganz klar. Er gehorchte auch. Und Gott spricht ja so vielfältig, auch durch Träume und Visionen. Wir haben ja gerade Pfingsten gehabt. Und der Prophet Joel im Alten Testament, Joel 3, Vers 1, da steht, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Weißt du, wann das Realität geworden ist? Das hat Petrus in Apostelgeschichte 2 aber sowas von inbrünstig gepredigt und verkündigt. Was sagt er? Das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Das ist Pfingsten. Wir leben übrigens nach Pfingsten. Das ist das Gute. Also nicht nur, weil letztes Wochenende Pfingsten war, sondern weil vor 2000 Jahren Pfingsten war. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Wir haben es besser. Wir haben den Heiligen Geist. Und deswegen bin ich so geflasht von dem, wie der Heilige Geist führt und leitet. Und ihr habt gehört, was wir eben erzählt haben, hier auch vom hörenden Gebet auf dem Buju. Ihr lieben Leute, Gott eifert darum, dass er unsere Herzen berühren kann. Und er möchte ja nicht nur, dass wir die Jahreslosung kennen. Du bist ein Gott, der mich sieht und dann schreiben wir die irgendwo schön hin mit Handlettering und packen die irgendwie noch an die unsere Wände und so, sondern du bist ein Gott, der mich sieht. Ich erlebe das. Das war das Schild, was wir an unserem Eingang hatten zum hörenden Gebet. Wie siehst du mich, Gott? Und dann zu kommen und zu erleben, ich bin gesehen. Oh, ey, das... Es gibt nicht viel Größeres als das. Und was ist, wenn der Heilige Geist uns anders führt, als es unserer Überzeugung entspricht? Wir haben ja eben schon von dem Jack Deere gehört. Es gibt aber, damit möchte ich dann abrunden, in der Apostelgeschichte 10 gibt es eine Berichterstattung, die sowas von gegen innere Überzeugung geht, die so eine Herausforderung ist, für den, der eben noch eine flammende Pfingstpredigt gehalten hat, für den Apostel Petrus. Der war ein feuriger Apostel, der war ein Evangelist, der wollte, dass Menschen zum Glauben kommen, das war seine Überzeugung. Aber, naja, diese ganze Schwierigkeit mit Heiden und Juden und so, sagen wir mal zuerst die Juden, und mit den Heiden weiß ich noch nicht so recht. Und dann ging es um einen römischen Hauptmann namens Cornelius. Und den hat Gott sowas von vorbereitet und hat ihn gesehen. Und Gott hatte Großes vor. Aber dann gab das erstmal Petrus, der eine große Herausforderung hat. Mitten am Tag spricht Gott zu ihm in einer Vision. Und zwar etwas für ihn völlig Absurdes. Und ich bringe euch mal den Text. Also, Petrus sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art. Vierfüßler, Reptilien und Vögel. Und nun hörte er die Stimme: Auf, Petrus, schlachte und iss. Und wenn ihr das verstehen könnt, wie sehr das ihm entgegengestrebt hat. Also, es ist, also dieser Schmerz da drin, den kann man fast spüren, dass Petrus sagte, hä? Also ich bin ja wohl völlig von Sinn gerade hier, die Sonne ist zu heiß auf dem Dach. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Wahrscheinlich hat er geantwortet, also falls es von dir sein soll her, 3. Mose 11, sage ich mal. Lies doch mal selber nach, da steht fein säuberlich aufgelistet, was alles rein ist, was gegessen werden darf, was unrein ist und zu essen du doch verboten hast. Petrus hat hier kein Organisationsproblem, sondern ein Gewissensproblem. Da steht ihm seine eigene Überzeugung entgegen. Und er denkt, wie kann das sein? Da ist doch ein Gebot, das kann doch nicht einfach übertreten werden. Und wenn wir uns mal hineinversetzen in diese Zerrissenheit von Petrus, er ist vollkommen überzeugt von einer Sache. So wie Jack Deere überzeugt war, Gott redet heute nicht mehr. Du bist davon überzeugt und du lehrst das und vertrittst das und auf einmal... Du nimmst was anderes wahr, ganz eindeutig. Und dann, vielleicht mag Petrus überlegt haben, naja, Jesus, er hat ja auch mal gesagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Ich erinnere mich, Jesus hat am Sabbat sogar Ehren abgepflückt. Die Ehebrecherin hat er sogar zurück ins Leben geschickt. Die Pharisäer hat er ins Leere laufen lassen. Petrus war doch derjenige, der zuerst erkannt hat, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, der Messias. Und Gott hat Jesus durch die Auferstehung als Messias bestätigt. Also in der Konsequenz, und Petrus überlegt und überlegt, aber es bedeutet doch, Christus ist auch der Herr über das mosaische Gesetz. Kein Gebot darf an Jesus vorbei angewendet werden. Jesus hat das Gebot, die Gesetze nicht abgeschafft, aber er hat sie doch erfüllt. Er legt uns die Gesetze aus. Jesus hat es uns vorgelebt. Und der Heilige Geist führt und leitet. Petrus weiß das. Aber ihr merkt, Petrus ist halt Petrus. Und er kommt aus seiner Haut nicht raus. Was nicht darf, sein darf, das darf nicht sein. Vielleicht kennt ihr das. Das darf doch nicht sein. Und dann ist es auch nicht so. Dann darf das auch nicht sein. Und er kommt ein zweites Mal das Tuch runter. Das scheint Gott sehr wichtig zu sein. Vers 15. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagt die Stimme. Und dann ein drittes Mal. Aber Petrus bleibt dabei, er ringt und sagt wahrscheinlich, wo kämen wir denn dann hin? Ich habe mal ein Zitat gelesen von dem Theologen, Priester und Schriftsteller Lothar Zenetti. Der hat getextet, wenn in einer Gemeinde allzu oft gesagt wird, wo kämen wir denn dann hin? Dann wäre es doch mal an der Zeit, dass mal einer aufsteht und nachschaut, wo wir dann hinkämen. Wo kämen wir denn dann hin? Möglicherweise geht die Welt da nicht unter, sondern es gehen vielleicht Türen und Tore auf. Zu Menschen, die von Gott schon umworben sind, wie der Hauptmann Cornelius, obwohl sie noch Außenstehende sind. Petrus, du warst doch so ein gerade geistbegabter Prediger zu Pfingsten. Doch hier scheint er sehr begriffsstutzig zu sein, in Sachen Barmherzigkeit Gottes, auch nach dem dritten Leinentuch. Petrus ist hin und her gerissen. Und was tut er schließlich? Während er nachdachte, sprach der Heilige Geist. Ich bin so froh darüber. Weil das ist eine ganz entscheidende Stelle, auch für uns, die wir hier sitzen. Ich bin so froh darüber. Weil Gott kennt doch seine Leute. Er kennt doch seine Pappenheimer. Er kennt doch Petrus. Und wenn Petrus von einer Sache überzeugt ist, dann ist er davon überzeugt. Und dann kann dreimal so ein Leinentuch kommen und er denkt, Mensch, ich bin jetzt aber ein bisschen schummrig hier mitten am Tag, habe zwar nichts getrunken, aber die Sonne ist warm. Das weiß Gott doch. Aber Gott eifert hier. Und dann spricht der Heilige Geist. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. So steh nun auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Steig hinab, komm herunter. Könnte auch eine übertragene Bedeutung haben. Komm herunter, komm mal runter. Komm herunter, Petrus, komm auf Augenhöhe. Komm herunter von dem, dass deine Überzeugungen richtig sind. Dass du irgendwie geistlich auf einem anderen Niveau hier bist. Komm runter. Komm auf Augenhöhe, sogar mit dem römischen Hauptmann Cornelius. Denn Gott ist doch auch heruntergekommen, oder? Er ist doch im wahrsten Sinne des Wortes der heruntergekommene Gott. In Jesus. In Jesus ist er sehr runtergekommen, auf Augenhöhe mit uns Menschen, als er sich selbst erniedrigt hat. Also komm du auf Augenhöhe mit den Menschen und dann geh ohne Bedenken mit ihnen mit. Erfülle deinen evangelistischen Auftrag. Ohne Bedenken? Wie sieht das da mit uns aus? Tun wir Dinge denn ohne Bedenken? Wir sind doch häufig eher Bedenkenträger, oder? Glauben wir das dem Heiligen Geist, wenn er sogar zu uns spricht, wo wir denken, oh. Wenn wir es ihm glauben, dann müssten wir doch eigentlich zu jedem Menschen sagen, herzlich willkommen, dich schickt der Himmel. Natürlich bin ich für dich da. Da mache ich keine Abstriche. Was ganz klar ist mit dem Reden und Werken Gottes und des Heiligen Geistes, er spiegelt immer das Wesen Gottes wider. Es widerspricht nie dem Wort Gottes. Das ist eindeutig. Und letztlich zögerlich, mit einigen Bedenken, aber immerhin, Petrus geht mit. Wie gut, dass er den Impulsen der Führung des Heiligen Geistes vertraut hat. Denn dadurch geschah etwas ganz Entscheidendes. Denn letztlich war er eingeladen in ein Setting, das er so nicht hätte selber kreieren können. Denn der Hauptmann Cornelius hat eingeladen. Seine Kollegen, seine Familie. Und dann kam der Petrus rein in ein Setting, das war auf dem Silbertablett. Er war nur mit römischen Leuten da, die nichts vom Glauben wussten. Und dann verkündigte er das Evangelium. Und was passierte? Der Heilige Geist fiel auf alle, die das hörten. Weil sie sich geöffnet haben. Das wollen wir. Wir wollen mit diesem Leben, mit diesem Jesus leben. Wir wollen ihm unser Leben anvertrauen. Hammer. Wegbahnend für das Evangelium in die ganze Welt. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns heute neu ausstrecken. Dass wir uns neu ausstrecken nach mehr vom Heiligen Geist. Guck mal, dieses Schild, das hat ja mehrere Weggabelungen. Und darunter steht so schön, you decide. Also es ist deine Wahl, du entscheidest. Und so möchte ich gerne enden. Ich kann euch eins sagen, Gott redet, er ist quicklebendig. Seine Stimme zu hören ist normal. Der Heilige Geist ist hier, er möchte wirken. Er möchte in dir wirken, er möchte durch dich wirken. Es ist alles angerichtet. Es ist die Fülle da. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben in der Fülle haben. Und zu diesem Leben lädt Gott uns ein. Pfingsten, nach Pfingsten, Pfingsten ist immer. Der Heilige Geist ist da. You decide. Wir werden jetzt ein Instrumental hören. Und mit Instrumental und mit diesem Lied einfach uns nochmal sammeln und dann wird Nele in das Abendmahl überleiten. Und ich sag dir jetzt schon, wir wollen dich auch einladen, danach zu kommen, ohne ein Anliegen zu nennen und einfach dir von Gott etwas aus seinem Blick zusprechen zu lassen. Gott ist da, du bist da, you decide. Wir laden.